Dankeschön. Gott baut sein Haus Stein um Stein. Du kannst deinen Nachbarn nicht raussuchen, sondern du wirst erwählt von Gott und Gott fügt hinzu, wer dazugehört. Mein Thema heute ist Gott, das Tempel. Wir sind Gottes Tempel. Ja, David wollte dem Herrn ein Haus bauen. Er durfte das nicht, weil an seinen Händen Blut klebte. Er war der Mörder von Uriah. Und deswegen durfte er das Haus Gottes nicht bauen. Sein Sohn Salomo dann hat die Aufgabe übernommen. Und ich lese in 2. Korinther, Chroniker, Kapitel 2, Vers 4. Und da heißt es, das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist ein großer Gott, Gott aller Götter. Ja, Gott ist ein großer Gott. In aller Liebe, Gott ist ein großer Gott, aber so groß haben sie das Haus doch nicht gebaut. In aller Liebe, ja, in 2. Chroniker, Kapitel 2, Vers 5, da heißt es weiter, wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen, denn der Himmel und alle Himmel können nicht fassen. Wer bin ich, sagt Salomo, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, ja, dass von ihm opfert, eine Opferstätte. Ja, bevor die Menschen Burgen und Schlösser bauten, bauten sie Altäre und Tempel, wie auch immer. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18 sagt Jesus, ich aber sage euch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen es nicht überwältigen. Ja. Gott wohnt nicht in Tempeln mit Menschenhänden gebaut. Wir können gar nicht so großes Haus bauen, wo Gott wohnen könnte. Ja. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 24, da lese ich, und Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln. Hier hat Paulus gepredigt in Athen. Ja, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ich möchte eine Klarstellung hier zuerst mal. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ja, jeder Mensch, du und ich, wir sind Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch. Ob wir das glauben oder nicht, ja. Im Himmel, wenn wir die Offenbarung lesen, das letzte Kapitel, Offenbarung Kapitel 21, da ist kein Tempel mehr, oder da ist überhaupt kein Tempel mehr. Und dann sagt Johannes, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm. Dort, Gott wohnt im Körper von Menschen aus Fleisch und Blut in dir und mir. Mein Leib ist der Tempel Gottes und ich bin Gott dankbar, dass Gott in mir wohnt. Ja, begreife das, was du wenn du es begreifen kannst. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 bis 9 kannst nachlesen. Ja, wir sind lebendige Steine, Stein auf Stein. So baut Gott das Haus, ja. Stein auf Stein. Du kannst deinen Nachbarn nicht raussuchen. Du kannst nicht sagen, ich möchte neben dem oder die sitzen. Nein, du wirst im Himmel den Platz zugewiesen bekommen, der dir zusteht von Gott. Ja. Gottes Tempel besteht nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Gott sagte gleich am Anfang im Paradies, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Ja. Der große Gott, der große König will in uns wohnen und nicht in Tempeln, Kathedralen, Kirchen, Gemeindehäuser, was auch es ist. Ja. Salomo wollte für Gott einen Tempel bauen. Ja, auf der einen Seite, auf den anderen Berg hat er für seine Frau einen Götzentempel gebaut und hier baut er den Tempel des Herrn. Ja, so zwiespältig ist der Mensch. Ja, für allen Völkern, der Herr will für alle Völker einen Tempel bauen. Ja, und das bist du und das bin ich. Wir kommen von der Welt her. Ja, wir tragen das Image Gottes, das Ebenbild Gottes. Nun sollte auch Israel und wollte auch Israel einen Tempel haben, wie alle anderen Völker auch, wie die Ägypter, Babylonier, die Assyrer. Ja. Die konnten den Tempel nicht bauen. Der Salomo musste den Hiram, den König von Tyrus, rufen und sagen, komm, hilf mir, den Tempel bauen. Er durfte nur das Material liefern. Und bis dahin wohnte Gott im Zelt der Stiftshütte. Es war das Zelt der Begegnung genannt, ein transportables Heiligtum, mal dort und mal dort und mal dort, ja, ja. Salomo wollte was Großes, ja, und das ist, was der Mensch will, er will immer was Großes. Aber dieser Tempel hatte keinen ewigen Bestand. 586 vor Christus wurde dieser Tempel von Nebukadnezar zerstört. Gott ließ den Tempel zerstören, weil er es nicht wollte, ja. Das war der Wille nur von Salomo, ja. Und das wirft uns viele Fragen. Und dann die Menschen, die diesen Tempel gebaut haben, wurden verschleppt. Um 70 nach Christus kam der Titus, der römische Feldherr, und der hat alles mitgenommen, sogar die Schätze des Tempels. Und aus diesen Schätzen wurde das Kolosseum in Rom gebaut. Menschen fragen sich, ja, ist der Mensch nicht wert, dass Gott ein Haus gebaut wird? Ein schöner Tempel, vergoldet, verstehst du, mit vielen Schätzen. Ja, die Heiden holen das. Ja, die Gesellschaft, die übrig bleibt, die kassiert es. Und sie machten sich Sorgen, ja, hat Gott vielleicht das Volk Israel verworfen? Liebt er das Volk nicht mehr? Warum ließ er 586 vor Christus den Tempel zerstören, das erste Mal? Ja, warum hat Gott nicht mitgemacht? Ja, wenn es wirklich von Gott gewesen wäre, wäre es von Bestand gewesen, aber es war nicht von Bestand, ja. So vieles spielen wir vor, ja. Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. Was war, als Jesus kam, war dieses Haus eine Räuberhöhle. Ja, Jesus musste die Tische umwerfen und die Wechsler vertreiben, die Tauben loslassen. Ja, und er kam noch ein zweites Mal und hat nochmals den Tempel gereinigt. So versaut war der Tempel. Ja, was noch schlimmer ist, Gott, ja, Gott hat gezeigt, ich bin gar nicht so verpicht, ein Haus zu haben. Ja, ich will in euch wohnen. Und deshalb ist die Botschaft des Evangeliums, das auch ich heute ja, Nachmittag habe, die Botschaft in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, Gott war stark genug, er hätte sein Haus retten können, aber er wollte es nicht. Er hat den Tempel nicht gerettet, das Volk nicht gerettet, das Volk abführen lassen. Dumme Christen glauben, der dritte Tempel wird noch gebaut. Und ich sage dir eines, der Antichrist wird sich in diesem Tempel setzen. Wenn du das nicht glaubst, lies mal 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Ja? Und da heißt es, lasst euch von niemandem verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch des Frevels offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Und er ist der Widersacher, der diesen Tempel dann baut, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so dass er sich in den Tempel setzt, in dem Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Ja, erinnert euch, dass ich euch das gesagt habe, als ich noch bei euch war. Ja, hört doch meine Predigten, möchte ich auch jetzt sagen, verstehst du, hör meine Predigten und dann hörst du, worauf es wirklich ankommt, was Gott will. Ja, Gott will nicht in Tempeln wohnen oder in Häusern wohnen, von Menschenhand gebaut. Ja, als Paulus nach Rom als Gefangener rüberfährt, dann heißt es, 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen und so weiter. Und wir verzagten am Leben. Und dann stand heute Nacht der Engel des Herrn bei mir und hat zu mir gesagt, das Schiff wird untergehen, aber alle, die mit dir fahren, werden gerettet werden. 276 Seelen sind es gewesen. Ja, Gott will seinen Tempel bauen aus Menschen, aus Fleisch und Blut. Ja, Gott hält sein Versprechen. Er ist nicht angewiesen auf einem bestimmten Ort. Hier ist Gott oder dort ist Gott oder hier ist der Herr. Ja, nein. Der Herr ist überall, wo du und ich bin. Ja, er ist überall, seine Gegenwart ist universell, an jedem Ort in dieser Welt. Denn Gott ist der Schöpfer der Welt. Halleluja. Ja, denn Gott ist der Schöpfer der Welt und er hat sein Volk geschaffen, er hat dich und mich geschaffen und er will in uns wohnen. Preis dem Herrn. Gott in dir. Ja, das ist der Tempel. Sein eigentlicher Thron ist an keinem bestimmten Ort auf der Erde. Im Gegenteil, ja, seine Gegenwart wird erlebt von jedem Menschen persönlich, wo er ist und wo er steht, wo er fällt, was auch immer ist. Gott ist größer als alle Kirchen und alle Tempel. Ja, der Tempel wird abgerissen, in die Luft gesprengt. Ja, so wie die ganzen Kirchen, die an der Mauer hier in Ostberlin waren. Ja, er braucht kein Gebäude zum Wohnen. Gott hat seine Wohnung, ja. Jesus, wir feiern Weihnachten jetzt bald. Ja, Jesus kam in einem Stall zur Welt, in aller Liebe, ja. Bis ins 3. Jahrhundert nach Christus gab es keine Kirchen. In den Häusern versammelten sie, ja, in den Häusern. Da beteten sie Gott an, haben sie gesungen, Gott gelobt und gepriesen. Heute kosten die Kirchen so viel Geld und sie wollen die Kirchen verkaufen oder schließen und was auch immer ist, ja. Bei uns in der Sowjetunion, da hat man aus den Kirchen Getreidesilos gemacht, Kinos gemacht, Begegnungsorte gemacht für das Dorf. Ja, ja, das war bei uns, das hat man aus den Kirchen gemacht, weil keine Menschen mehr hingegangen sind. Um Gott zu loben, ihm zu dienen, von ihm zu erzählen, brauche ich keine Kirche. Ja, wenn ich Markus Kapitel 16 lese, an allen Orten plauderten, erzählten sie von Gott. Ja, ich kann von Gott überall erzählen. Ich kann singen, ich kann jubeln, ich kann jauchzen, verstehst? Ja, in meiner eigenen Wohnung mach das Fenster auf und lobe den Herrn. Ja, der meine Gebrechen heilt, der mich wiederherstellt. Und das können wir überall. Ja, da brauche ich nicht eine Kirche. Ja, die Mormonen in Frankfurt am Main, ja, die Mormonen fragten, warum kommen die Leute nicht zu uns? Und wir haben dann McKenzie, eine Firma beauftragt. Und McKenzie hat festgestellt, ihr braucht einen Turm. Eine Kirche hat in Deutschland einen Turm. Ja. Und dann haben sie ein Türmchen gebaut und die Leute kamen zu ihnen. Ja, glaubt doch nicht, dass Gott wohnt in Häusern, wo ein Türmchen ist. Ja, Gott wohnt da nicht. Ja. Ein Versammlungsort mit einem Türmchen und die Leute werden kommen. Nein, Leute gehen dorthin, wo der lebendige Gott zu Hause ist, wo Kranke geheilt werden, wo Dämonen vertrieben werden, wo Menschen errettet werden. Das ist die Kirche. Ja. Und das kann es überall sein, an jeder Straßenkreuzung. Gottes Größe, seine Herrlichkeit hängt nicht von einem Turm oder Türmchen ab. Ja. Gott ist größer als die ganze Erde, als das ganze Universum. Alle Himmel können dich nicht fassen. Ja. Gott ist größer als alle Menschen, als alle Lebewesen und Geschöpfe. Gott ist größer. Der große Gott wird ganz klein. Ein Baby, ja, kommt in einem Stall zur Welt. Ja. Gott wohnt auch in einem Stall oder in einer Herberge, was auch immer ist. Wir können Gott überall begegnen, ja, gesegnet werden, ja, überall. Im Psalm 118, da lesen wir, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute macht. Ja, du kannst dein Internet einschalten und www.matthäus.net anklicken oder die Berliner Predigten, berlin-predigten.de und du hörst eine gescheite Predigt, ja, wirst aufgebaut, aufgemöbelt, ja, und Gott ist in deiner Mitte, auch am Computer, am Smartphone oder was auch immer es sei, ja. Gottes Wort macht einen reich. Ich freue mich über dein Wort, wie einer eine große Beute macht. Ja, deshalb sagt auch die Bibel, lasst das Wort reichlich in eurer Mitte wohnen. Ja, nicht nur am Sonntag oder Buß- und Bettag oder alle Seelen oder alle Heiligen. Vergiss die ganzen Sondertage. Das ist nur von Menschen gemacht, auch nicht am Sonntag. Du kannst Gott am Montag begegnen, am Dienstag begegnen, am Mittwoch begegnen, am Donnerstag, Freitag und Samstag. Ja, ganz überall. Und alle Zeit Gott begegnet. In der Bibel heißt, lasset reichlich das Wort Gottes in eurer Mitte wohnen. Ruf doch deinen Nachbar an und frag ihn, was hast du heute in der Bibel gelesen? Und du wirst sehen, dass die Bibel wieder lebendig wird. Ja, darum sind wir eine Predigtkirche. Ja. Was ist dir groß geworden? Was hat der Herr zu dir gesagt und geredet? Ja, so viele Leute wollen fromm sein, religiös sein. Ja, Buß und Betet, was weiß ich alles. Ja, bei mir ist das nicht im Kalender. Oder hab's nicht gesehen heute zumindest. Gott wirkt durch die Predigt und der Glaube kommt aus der Predigt. Hier machst du eine reiche Beute. Ja, und ich möchte dich zum Jagen einladen. Komm, fang an mit mir zu jagen. Damit du eine Beute mit nach Hause kommst, bringst und etwas nach Hause bringst, ja. Ich habe vom Herrn bekommen ein Stichwort, ja, ein Stoßgebet und du redest mit Gott und erzählst, was dir groß geworden ist, ja. Hier machst du reiche Beute. Der große Gott, der will bei dir sein, wo du bist. Gott will in dir wohnen. Und das ist so schön zu wissen, Gott wohnt in mir. Halleluja, ja. Er wohnt in mir, in meinen Nöten, die mich getroffen haben, in den Krisen, die ich durchmachen muss, ja. Auch wenn die Zeiten teuer werden, ja, sein Wort versagt nicht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Gott will dich bestärken, er will dich trösten, dich ermutigen, die unter die Arme greifen und sagt so, Johannes, Kopf hoch und mach weiter, ja. Gemeinde ist nicht nur eine Versammlung von Menschen. So viele Menschen glauben, wenn wir viele zusammenkommen im Olympiastadion oder was weiß ich, auf irgendein Feld, irgendwo so Open-Air-Gottesdienst machen. Nein, Gott ist da, wo zwei oder drei sich versammeln in seinem Namen, da wohnt er, ist er mitten unter ihnen. Ja, Gott braucht keine großen Gebäude. Ja, Und jeder ist eine Wohnung Gottes, ein Bauwerk des Allmächtigen, ja, ein lebendiges Objekt. Gott ist hier, Halleluja, Gott ist hier, Gott wohnt hier in unserer Mitte. Ja. Und wir sind lebendige Steine. Jesus hat das Fundament gewählt für seine Gemeinde, diese lebendigen Steine. Du bist Petrus. Auf diese Erkenntnis, Petrus hat eine Erkenntnis gehabt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auf diese Erkenntnis will ich meine Gemeinde bauen. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Das Fundament, das ich euch gelegt habe, ist Jesus Christus. Und niemand kann ein anderes Fundament legen, als Christus, was gelegt worden ist. Ja. Und das ist das Wichtigste. Hast du ein Fundament? Eine Frage. Hast du ein Fundament? Es macht jedoch keinen Sinn, ja, nur, dass man Stein auf Stein legt und so weiter und kein Fundament hat. Ja. Reich Gottes baut man mit lebendigen Steinen, mit Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ja, wir werden zu lebendigen Steinen, wenn Jesus uns benutzen kann. Wenn er dich benutzen kann, geh und sag ihm das und jenes. Ja, meine Schwiegerleute kamen zu Jesus, als da war ein Bruder, der betete nachts um 11 Uhr, lieber Gott, gebrauche mich zum Segen für andere. Und dann sagte er, lieber Gott, geh die Straße runter und da, wo Licht brennt, da geh hin und frag und sag das und das. Ja. Und was hat er gemacht? Er ist aufgestanden, hat sich angezogen und ist die Straße runtergegangen. Und da waren meine Schwiegerleute, die waren bei einer Sekte und die haben gesagt, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, bitte red zu uns. Und dann kommt dieser Bruder, klopft an der Tür und sagt, Gott schickt mich zu euch, ich soll euch fragen, was fehlt euch, was braucht ihr? Ja, und genau das ist, wie Gott wirkt und arbeitet. Ja, es macht ja keinen Sinn, Fundamente zu legen und dann nicht mehr weiterzubauen. Ja, ja, und sie haben das alles vergessen, aber dann nach einer Weile, ja, hat Gott sie wieder aufgesucht. Gott spricht zu jedem Menschen zwei- oder dreimal ganz besonders. Ja, auch zu dir, vielleicht heute zum dritten Mal. Ja, auf das Fundament kommt an und du hast angefangen mit Jesus zu gehen. Gott baut sein Haus. Ja. Wir werden zu lebendigen Steine. Irgendjemand kommt in deine Quere und fragt dich, verstehst du, was du liestest? Ja, wie dieser Kämmerer, den Äthiopier. Verstehst du, was du liestest? Wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Ja, und du leitest jemand an. Ja, gehst mit ihm nach Hause und besprichst ihm dies und jenes und dann hier das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Ja, gar nichts. Ja, wenn wir mit Jesus zusammenleben, wird Jesus uns führen und leiten zu der lebendigen Quelle. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht zerstören. Ja, der Teufel hat alles Mögliche unternommen, um die Gemeinde Jesu zu zerstören. Ja. Es ist so wichtig, der Tempel wird zerstört, dieser irdische Tempel, mein Körper wird zerstört, ich muss durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen, aber das, was Jesus durch mich angefangen hat zu bauen, das bleibt bestehen. Irgendwann in der Ewigkeit kommt es raus. Ja, zu einem Haus gehört nicht nur das Fundament, sondern auch die Innen- und Außenwände. Ja, und auch die Zimmer werden eingeteilt. Es gibt tragende Wände und schützende Wände und es gibt nur so Abtrennwände. Ja. Und der Bauleiter ist der liebe Gott selbst. Er ist der Bauleiter selbst. Er setzt sich ein für uns. Er sagt, wie es gebaut werden muss, was gebaut werden muss, wann gebaut werden muss. Ja, wir können nicht mit dem Dach anfangen, wir müssen zuerst mal das Fundament legen. Und bei vielen Menschen heutzutage fehlt das Fundament, ja. Fehlt das Fundament, was es auch immer ist. Gottes Tempel hat ein Fundament, ja. Und diese lebendigen Steine, sie sind nicht leblos, ja. Sie sind manchmal behauen, verstehst du? Und der Tempel ist ein Flachbau gewesen damals, ja. Und da war immer noch Diskrepanz dazwischen. Da musst du es nicht unbedingt gucken, was dann die Nachbarin gekocht hat, ja. Jeder hat seine Süppchen gekocht, seine Art und Weise gehabt zum Leben und sein Leben zu gestalten, ja. Manchmal muss man Distanz wahren, ja, behauene Steine. Und so baut Gott sein Haus, sind lebendige Steine. Sie sind formbar, sie leben, sie verändern sich, ja, sie sind manchmal sogar verletzlich, ja. Aber die stimmen dann, dass du sogar eine Rasierklinge dazwischen stecken kannst. Denk an die Bauten in Ägypten. Der Tempel ist ein Flachbau, zusammengesetzt aus behauenen Steinen, bearbeiteten Steinen, geschliffenen Steinen, was auch immer ist. Der göttliche Tempel geht nicht in die Höhe, sondern in der Weite. Ein Flachbau ist es, ja. Es geht in die Weite. Wir haben ein Verständnis für unsere Mitmenschen. Ja, wie geht es dir? Was machst du? Sie plauderten vom Evangelium. Hast du schon gehört, was in unserer Stadt los ist? Da ist ein Evangelist gekommen und er erzählt vom lieben Gott. Ja, Menschen werden geheilt, Menschen werden gesegnet. Ja, ja, und Menschen werden hellhörig. Was ist das? Ja, und da wird die Liebe Gottes verkündigt. Und dann werden die Menschen eingeladen. Wir haben ein ganz anderes Menschenbild. Ja, und dann geht der Evangelist wieder aus der Stadt und hinterlässt Spuren. Ja, und Menschen werden gerettet und die bekommen ein Ewigkeitsbild. Ja, die leben für die Ewigkeit. Nicht weil du es sagst, sondern weil wir inne geworden sind, sagt die Samariterin. Draußen ist ein Prophet. Ja, wir sind selbst inne geworden. Wir haben einen anderen Sinn. Ja, als die Samariterin das erzählte, was draußen passiert ist, er hat mir alles gesagt, er hat den Leuten gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, Frau, bring deinen Mann. Und 5 Männer hast du gehabt und der jetzt dein Mann ist, ist nicht dein Mann. Ja, verstehst du? Und bring deinen Mann. Und sie ging in die Stadt und hat ein Ewigkeitsbild von Gott bekommen. Er hat mir alles gesagt. Alles gesagt. Ja. Du bekommst einen anderen Sinn fürs Leben. Jesus will uns bauen zu einem Tempel, zu einer Wohnung, so singen wir. Ja, Gott will in uns wohnen. Ja, er will im Zentrum unseres Lebens sein. Alles in uns soll auf Jesus fixiert sein. Alles in uns soll Jesus und Jesus und Jesus und nochmals Jesus verherrlichen. Ja, wir sind hier, um unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja, so viele Menschen haben ihre Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet und möchten schon anderen dienen, anderen von Gott erzählen. Ja, sie sollen zuerst mal ihre Vergangenheit aufarbeiten, innere Heilung erleben, diese Wiederherstellung, Wiedergutmachung in ihrem Leben erfahren. Ja, die Vergebung, ja, sich selbst und anderen zu vergeben, das muss erlebt werden. Ja, er hat mir viel vergeben. Und von der Maria Magdalena in Bethanien, da heißt es, ihr sind viele Sünden vergeben. Und das ist der Tempel, wo dir deine Sünden vergeben werden, wo du Absolution findest, wo du Akzeptanz findest, ja, wo du die Gnade Gottes erlebst. Ja, ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie viel. Um Gott zu lieben, brauchst du nicht viel. Brauchst kein Haus mit einem Türmchen, so wie die Mormonen. Ja. Aufarbeitung der negativen Erlebnisse. Ja. Arbeite deine hautnahe Erlebnisse, zerbrochene Ehe, zerbrochene Seele, das gebrochene Herz. Verstehst du? Arbeite sie auf, diese Ängste, die Schuldgefühle, dieses Pharisäertum, immer besser sein wie die anderen. Gott hält nichts von deiner Besserwisserei, deiner Selbstgerechtigkeit. Bei ihm sind alle Menschen Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Ja, jeder einzelne Mensch. Jemand hat einmal gesagt, du kannst die Dunkelheit nicht besiegen, indem du vor ihr wegrennst. Du kannst die Dunkelheit nur besiegen, wenn du dich der Dunkelheit stellst. Ja. Du kannst den Dämonen begegnen und sie austreiben, wenn Christus in deinem Leben ist. So viele Menschen möchten Befreiungsdienst machen und sind selbst noch gebunden an Händen und Füßen. Ja, sie können dies und jenes nicht. Um die Dunkelheit zu besiegen, musst du die Dinge ans Licht bringen. Sag es Jesus, ja, was dich quält, was dich beschäftigt. Ja, Gottes Tempel, darüber spreche ich heute. Gott will uns bauen und will, dass wir mitarbeiten, ja. Dazu ist er in die Welt gekommen, dafür starb er am Kreuz von Golgatha. Ja, er hat uns in einem Steinbruch gefunden und jetzt baut er mit uns, nimmt uns und baut uns als lebendige Steine. Und ja, da wirst du nicht gefragt, wer wird neben mir sitzen. Deine größte Feindin wird wahrscheinlich neben dir sitzen und dein größter Feind wird wahrscheinlich auf der anderen Seite sitzen und du wirst das ertragen müssen. Ja, wir können uns nicht aussuchen, wer links und rechts sitzt, das sagt Jesus klipp und klar. Wir können uns nicht aussuchen. Ja. Er hat uns in die Gemeinde gebracht und hier werden wir bearbeitet. Ja. Da müssen wir so viel schlucken. Ja, mach zu einem Tempel, zu einem Haus der Anbetung. Das ist das Gott, ich danke dir. Ich danke dir, und dann betet wie der Zöllner, Gott sei mir Sünde gnädig. Erbarm dich meiner, ja. Und nicht wie der Pharisäer, Gott, ich danke dir für das und das und das und das und das und das und das. Und dann, ja, danken nur und so weiter. Und der Pharisäer, und er ging nicht gerechtig von deinem, ja. In dem Augenblick, wo du zu Jesus kommst, egal wo, selbst neben der Dönerbude irgendwo, auf der Straße, in der Ecke, ja, da beginnt dieser Prozess. Gott beginnt an dir zu arbeiten. Er beginnt das Zerbrochene zu heilen. Er heilt dich, auch wenn es nur lauter Scherben sind. Weißt du, Gott heilt die Scherben. Ich möchte sagen, ein Geheimnis, die Japaner haben das gelernt, wenn sie einen Topf haben, eine Vase haben, dann nehmen sie Gold und fügen sie ein in diese Ritze, Gold, verstehst du, und dann bringen sie das alles zusammen, ja. Gott heilt dich, und dann sind deine Risse, deine Wunden, deine Verletzungen Goldadern, ja, Goldadern, und du wunderst dich, wie hat er das so wunderbar gemacht, ja. Das Werk deines Lebens ist der Plan Gottes, ja, das Ziel mit ihm. Ja, dass wir Goldadern überall haben, verstehst du? Überall, da wo Risse waren, was gebrochen war, was zerbrochen war. Gott will mit dir in Ewigkeiten leben. Du sollst in seiner Gegenwart sein. Natürlich ist Lebendigkeit nicht alles, aber ohne Lebendigkeit ist gar nichts. Ja, wir müssen lebendig sein. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich in deinem Hause sein kann. Und David sagt, ich möchte lieber Pförtner in deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Ja, lebendig. Ja, und dann lobst und preist den Herrn und betest ihn an. Und dieses Lebendigsein ist durch nichts zu ersetzen. Lebendigkeit, ja, das macht dich gelassen, macht dich ruhig. Mach dich, ja, diszipliniert. Du bist begeistert. Oh Herr, ich preise dich, ich bete dich an. Egal was der Nachbar oder die Nachbarin macht, du betest Gott an. Du gibst Gott die Ehre. Du verherrlichst den Herrn, ja. Ja, egal was die Enttäuschungen waren. Ja, ich habe Freude und nicht Frust. Das ist das Schöne an Gott. Ja, lebendig sein ist einfach Leben haben. Und so viele Menschen sind christlich, fromm, religiös. Ja, und haben kein Leben. Und es ist so wichtig, dass du das Leben hast. Leben und Lebendigkeit sind nicht Dinge, die man auf Vorrat sich anlegen kann. Die sind Geschenke Gottes. Plötzlich lebst du. Halleluja. Der ging gerechtfertigt aus dem Tempel. Und du gehst nach Hause als gerechtfertigter Mann, gerechtfertigte Frau. Ja. Lebendigkeit entwickelt sich jeden Tag neu. Und ich muss jeden Tag neu finden, nicht nur Bußen, Betag irgendwann. Ja. Durch Gottes Geist wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist, was passiert, und das kannst du überall erleben. Du kannst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist in deiner Stube, in deinem Schlafzimmer, ja, oder auf dem Dachboden irgendwo. Ja. Mit der Lebendigkeit fängt alles an. Gott formte den ersten Mensch, ja, zuerst eine wunderbare Statue, ja, wunderbare Skulptur. Und dann hat er gesagt, jetzt puste ich in deine Nase meinen Odem. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dann braucht diese Skulptur einen Geist, ja, den Geist Gottes. Du brauchst den Geist Gottes, liebe Seele, liebes Herz. Ja. Deine Seele nützt dir gar nichts, wenn du nicht den Odem des Herrn in dir hast. Ja. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Ein Säugling ist zwar lebendig, ja, aber noch nicht entwickelt. Und so sind wir Menschen, wenn wir geboren, wiedergeboren werden. Wir sind Menschen, aber wir sind noch nicht entwickelt. Gott will uns zum vollen Mannesalter in Christus bringen. Er will uns mündig machen. Und so baut er dich in dieser Welt. Du reifst, wirst mündig. Ja, übernimmst Verantwortung für dich und andere, für deine Familie. Ja, hier fängt die Verantwortung an. Du kannst nicht für andere Leute Verantwortung übernehmen, wenn du nicht die Verantwortung für deine Familie übernimmst. Ja, fang an, für deine Familie Verantwortung übernehmen, für deine Frau, für deinen Mann. Ja, nicht nur, dass du heiratest. Gott hat euch zusammengeführt, damit wir Verantwortung füreinander übernehmen. Der eine fällt hin, der andere stellt ihn wieder auf die Beine. Und so geht es weiter. Ja, mit der Lebendigkeit fängt alles an. Mit der Lebendigkeit fängt alles an. Nach einer Geburt wächst du, du entwickelst dich. Ja, du lernst immer mehr dazu und du entdeckst, was Liebe ist, ja, was echte Liebe ist. nicht nur ich liebe dich, verstehst du? Und wie die Beatles gesungen haben, ja, ein bisschen Liebe. Nein, du brauchst mehr, du brauchst die ganze Liebe, was im Korinther 13, 1. Korinther 13 steht, die Liebe. Ja, hier lernst du die Tugenden des Lebens, hier lernst du die Fähigkeiten, hier lernst du zu kämpfen. Nach der Geburt musst du dich durchschlagen, durch das Leben, deinen Weg finden. Und heute gibt es so viele, die ja, in dieser Generation, die haben noch nicht entdeckt, wozu bin ich da? Ja, du bist da für die Liebe, Bruder, Schwester. Ja, die Liebe. Nicht nur, dass wir uns mit Worten lieben, sondern durch mit Werken. Ja, einfach gute Werke haben und leben. Ja, hör nicht auf die Wichtigtour. Finde selbst den Weg durch Dornen und Disteln. Finde selbst heraus, ja, wie du wachsen kannst, wie du Blockaden überwinden kannst, wie du anderen helfen kannst, weiterzukommen. Ja, achte darauf, was dir im Leben klar wird. Ja, Gott will uns bauen zu einem Tempel und das, was wirklich zählt. Ja, es sind nicht die materiellen Dinge, was wirklich zählt. Nicht nur, dass du Geld scheffeln kannst oder wenn du heiratest, was bringst du mit? Ja, der Mann hat Weinberge gehabt, der hat eine eigene Weinbaufirma gehabt und so weiter und Setzlinge verkauft und vieles andere mehr. Und dann hat er geheiratet und dann fragt eine ältere Schwester, über 50 oder 60 Jahre, Christ, verstehst, fragt er oder fragt sie mich in der Gemeinde, was bringt sie mit? Ja. So viele Menschen schauen nur auf das Äußere und nicht auf das Innere. Ja. Es sind nicht die materiellen Dinge, die im Leben zählen. Was erreichst du durch deinen Geist? Aha-Erlebnisse, das ist es, was mich vorwärts bringt. Ja. Wie entsteht der Glaube? Gut, dass du fragst. Ja. Der Glaube entsteht durch Gehorsam, durch Tun, ja, indem du durch die Krisen gehst. Ja. Ich will einen Tempel bauen, ja. Ein Haus, verstehst du, in das ich wohnen kann, sagt Gott. Nicht aus Steinen, sondern ja, aus Menschenblut und Genen und DNA. Gott ist ein vorangehender Gott. Er ist interessiert, was hat er im Leben. Ja, nicht wie viel Güter er hat oder was er verwaltet oder was ihm gehört. Nein, was ist er? Und das ist, was Gott fragt. Was ist der Mensch? Ja, was ist der Mensch? Gott ist an deinem Vorankommen interessiert. Ja, und deshalb investiert er alles in dein Leben hinein, dass du nicht verloren gehst, sondern gerettet wirst und ewiges Leben hast. Ja, er nimmt dir alle deine Illusionen. Ja, was bringt sie mit? Ja, ein Schwein hat sie mitgebracht in die Ehe. Und die Schweine sind anscheinend, sie sauber sind Tiere. Sie war Tierärztin, ja, und hat sich mit Tieren abgegeben. Ja. Er nimmt dir deine ganzen Illusionen, dein ganzes Vater Morgana. Was brauche ich in der Ewigkeit? Ja. Er gibt dir Appetit und Sehnsucht nach was Besserem, das bleibt in aller Ewigkeit. Ja. Mit vielen willst du nichts mehr zu tun haben. Deshalb werden die Leute auch, wenn sie älter werden, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht, das kann ich verschenken, das verschenkt er und verausgabt sich. Ja. Er beschäftigt sich mit dem und jedem nicht mehr. Paulus hat einmal gesagt, alles, was ich bisher gelernt habe, war Kot, ja, war Dreck, ja. Und ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Und das ist das Wichtigste. Wir erleben immer mehr und immer wieder, ja, diesen Reifeschub von Gott, ja. Ein Schub, Reifeschub, ja. Durch ein Lied vielleicht, durch ein Predigt, durch eine Begegnung, durch einen Verlust oder durch Krankheit oder durch Fehler. Viele werden heute nicht in der Gemeinde, würden Jesus nicht dienen, wenn sie nicht krank wären. Unheilbar krank, ich sterbe bald. Ja gut, dass du bald stirbst. Dann kannst du deine Seligkeit zubereiten. Ja, Gott führt uns nicht natürlich, sondern übernatürlich. Ja, wir werden ausgesetzt zwischen Dornen und Disteln. Führung Gottes geschieht außerhalb von der Gemeinde, der Kirche, der Tempel, dem, ja, Jesus hat nicht im Tempel gepredigt. Er hat den Tempel verlassen. Und in den Häusern hin und her, da passierte es im Privatbereich, wo die Menschen waren und lebten, im Alltag. Er will uns bauen zu einem Tempel, zu einer Wohnung seiner Herrlichkeit. Ja, er will uns bauen. Und das macht er gegen unseren Willen, gegen unseren Verstand. Ja, unseren gesunden Verstand. Plötzlich, ja, es gibt das und jenes und wir machen wieder Eva. der ist schuld und die ist schuld und der ist schuld und Xell ist schuld und der andere ist schuld. Ja, nein. So viele Menschen weisen immer die Schuld zu anderen. Aber Gott hat es vieles zugelassen in meinem Leben, dass das und das passiert. Ja. Und Gott arbeitet gegen unsere Logik, gegen unser Entsetzen. Plötzlich bist du entsetzt und sagst, was habe ich verbrochen, dass ich das und jenes durchmachen muss. Gott führt uns durch Gegensätze und ja, anders als wir dachten. Wir reifen, wenn wir stille sind, bei uns nichts passiert. Hör mir gut zu, die Frucht reift am Baum, die hängt da, verstehst du? Du reifst, wenn du hängst, wenn du vergessen wirst, wenn du übersehen wirst, wenn bei dir nichts los ist, ja, wenn du ohnmächtig bist. Ja, Gott ist unser Charakterlehrer, er schult uns. Dein Wille geschehe in unserem Leben. Ja, Gott zerbricht, aber er heilt auch. Und das ist ein Geheimnis. Viele Menschen glauben nicht an Gott, weil Gott zerbricht, aber er verbindet und er heilt. Ja. Er nimmt weg, bevor er uns was gibt. Ja. Wir müssen zuerst mal leere Hände haben, so kommen wir zu Gott. Und er baut den Tempel. Und dass du die Predigt hier hörst, und das ist gut, dass du sie hörst, dass du ausschalten kannst, sobald jemand reinkommt, sobald jemand mithört. Verstehst du, du musst nicht für andere hören, du hörst immer nur für dich selbst. Ja? Und nicht sagen, ja, das musst du hören, das hat er gesagt, so gut gesagt. Nein, du musst es für dich selber hören, das hat für dich sehr gut gesagt. Ja. Anonym hörst du, das merkt niemand, du hörst über Kopfhörer oder wie auch immer. Ja. Was an dir passiert, ist nur zwischen dir und Gott. So baut er, ja, er baut den Tempel. Und was zwischen dir und Gott passiert, das ist, was da für die Ewigkeit wird und bleibt. Gott möchte in unserem Leben, ja, er möchte innen wirken, er möchte uns innen drin verändern, diesen unsichtbaren Bereich. Ja, die Kammer, dass du die Tür zuschließt, ja, und hinter den verschlossenen Türen wirkt er. Nur so entsteht der lebendige und mündige Glaube und hinterlässt Spuren nachher. Du bist ein großes Bauwerk Gottes, größer als der größte Tempel in diesem Universum. Gott arbeitet an dir. Ja. Etwas Ewiges und Bleibendes entsteht. Gott macht den Innenausbau und das ist Fortschritt. Ja, du entstehst nach dem Plan Gottes. Ja, er baut sein Haus und du bist manchmal entsetzt. Was? So? So habe ich das gar nicht gewusst oder gehört. Ja, hier hörst du von Johannes Matthäus. Er baut durch die Sündenvergebung, der dir vergibt alle deine Sünden und heilet alle deine Gebrechen. Und hier beginnt die große Reise der Heiligung, das Abenteuer Gottes. Ja. Gott geht mit uns ungewöhnliche Wege. Er geht nicht über die Religion. Der Kämmerer kam nach Jerusalem und hat in Jerusalem gesucht, das Heil Gottes. Verstehst du? Aber da war er es nicht. Er sagt, er liest unterwegs diese Rolle von Jesaja Kapitel 53. Und von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Ja. Er spricht von Jesus. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ja, zwar als Wohnung für den Heiligen Gott. Du sollst Wohnung für den Heiligen Gott sein, liebe Seele, liebe Herz. Ja. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt aus seiner Gnade durch das Wort. Ja, wenn wir uns lieben und vertrauen und dergleichen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Der Tempel muss mehr und mehr wachsen. Ja, manche sind schon früh vollendet und andere werden nie vollendet hier auf dieser Welt. Ja, Jesus will uns bauen. Und das ist das zentrale Thema des christlichen Glaubens. Jesus, ja, er will seine Gemeinde bauen. Und hier passiert was Großes. Also Gott arbeitet an mir. Ja, und ich gebe nur weiter, was Gott an mir getan hat. Ja, Petrus antwortete hier in Markus Kapitel 9, Vers 5. Ja, Rabbi, hier ist gut sein, lass uns sein Haus bauen. Dir eine Hütte und Moses eine und Elia eine. Aber, und dann verschwand das alles, da werden keine Häuser und keine Tempel und keine Altäre gebaut. Gott ist anders, er geht anders vor. Und ich lese hier, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Ja, mit dem Glauben geht es anders, als du denkst. Ja, die Bibel, Epheser Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnaden seid ihr, was ihr seid. ja, geworden durch die Gnade, das ist ein Geschenk Gottes. Ja. Wir werden von Gott gebaut, und zwar jeder, selbst der schlimmste Lump in aller Liebe. Du magst mit diesen Lumpen nichts zu tun haben, aber Gott will mit diesen Lumpen zu tun haben. Jesus war, als er hier über diese Erde ging, in schlechter Gesellschaft. Ja, alles, was mit uns passiert, ist Gnade. Ja, nicht, dass sich jemand rühmen kann und sagen, mit mir, ich hab's gemacht, Lob und Dank, ja. Wir werden durch den Glauben gerettet. Wir werden durch den Glauben geheilt. Wir werden wir gefallen Gott durch den Glauben. Und wenn wir nicht im Glauben beten wollen und so weiter, dann werden wir auch nichts empfangen. Ja, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Ja, durch den Glauben, wir sehen nichts und haben trotzdem alles, ja. Ja, der Glaube ist unser Sieg, dass die Welt überwunden hat. Glaube ist das Baumaterial für dieses Leben. Ja, durch den Glauben. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen. Gottes Wort zu uns sprechen lassen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ja, sprich nur ein Wort und ich werde gesund. Das ist der Glaube in Aktion. Jesus fühlt sich in solch einem Tempel wohl. Sein Tempel, das ist die Gemeinde. Nicht die Kristallkathedrale von Bob Schuller, ja, die hat die katholische Kirche nachher kassiert, ja, und die ganzen Kristallkathedralen und alle Kathedralen welcher Art auch immer. Sein Tempel, das ist das Herz des Jüngers, ja, er hat auf dein Herz abgesehen. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Dort möchte Gott einziehen, dort möchte er regieren. Die Stadt Gottes braucht keinen Tempel, ja, die Stadt Gottes ist ohne Tempel. Lies Offenbarung 21, 22. Das neue Jerusalem kommt herab. Und was ist das neue Jerusalem? Gottes Stadt. Eine herrliche Stadt, ja. Deren Baumeister Gott ist, ja. Gott hat alles dort vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Unsere Augen schauen nur nach Tradition. Wo ist ein Kirchturm? Ja. Wo ist ein Kirchturm? Die Augen werden gehalten. Ja. Das ist alles sinnbildlich. Ja. Das ist nur sinnbildlich. Ja. Gott will seinen Tempel bauen. Wir sind so verblendet, getrübt von Materiellem, dass wir gar nicht erkennen, was ist das Wahre. Das neue Jerusalem, die Hütte Gottes bei den Menschen, da wird kein Leid, kein Geschrei, kein Tod sein, nichts mehr wird mehr sein. Ja, sie ist nicht im Himmel, sondern sie kommt von dem Himmel herab auf diese Erde. Gott verbindet sich mit dieser Erde. Ja, sie kommt vom Himmel herab. Das ist die Wohnung Gottes. Ja, und das ist das Ende der Pilgerreise. Und wenn ich an dieses neue Jerusalem denke, ja, was das alles ist, das ist eine Stadt voller Juwelen, voller Gold. Ja, diese Stadt ist nicht mehr von dieser Welt. Dort ist offen, dort ist Vollkommenheit, dort glitzert und glänzt alles. Die Hütte Gottes auf dieser Erde, ja, die Schönheit, und Schönheit bedeckt das Leben. Wenn wir in der Ewigkeit sind, ja, da werden wir uns freuen und jubeln. Wir haben ein schönes Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein in den goldenen Gassen zieh ein. Ja, wird mir das Schauen meines Heilens allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich sein Angesicht sehe. Ja, wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und in der dritten Strophe heißt es, dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude sein. Das wird Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Ja. Nicht nur die Herrlichkeit, auch der Wohlstand und viele, viele, viele Vorteile. Diese Stadt erwartet uns das neue Jerusalem. Ja. Wenn die unsichtbare Welt sichtbar wird, ja, da wird alles ausgekehrt. Meine Oma hat immer gestrickt, so alles möglich. Und einmal habe ich zugeguckt und sage, Oma, also diesen Pullover, sie sagt zu mir, ich stricke für dich einen Pullover. Ich sage, nein, Oma, diesen Pullover strick will ich nicht anziehen. Da sind die ganzen Fäden kreuz und quer, verstehst du, von allen möglichen Farben. Dann sagt meine Oma, wart, wenn es ausgekehrt ist. Wart, wenn es ausgekehrt ist. Ja, wart, wenn die Dinge ausgekehrt sind, wird sich ganz anders. Ja. Der Tempel Gottes, das seid ihr, ausgekehrt plötzlich. Ja. Und wir sind Gottes Ackerfeld, Gottes Bau, sagt uns die Bibel. Und hier schreibt jemand in der Bibel, ich habe die Gnade Gottes, die mir gegeben ist, den Grund gelegt, als weiser Baumeister. Ein anderer baute drauf, und jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt worden ist. Und dann geht's weiter. Und ob jetzt jemand auch für den Bau diesen verwendet, Gold, Silber, Edelsteine, Heu, Stroh und Stoppeln, ja, es wird nichts verborgen bleiben. Und so wird das Bauwerk eines jeden offenbar werden. Und ihr wisst, ja, dass der Tempel Gottes ihr seid. Du bist der Tempel Gottes. Ja, du wirst ausgekehrt. Ja, plötzlich, ja, bist du heilig. Plötzlich, ja, bist du nicht mehr ein Rohbau, so kreuz und quer, alle möglichen Farben. Ja, wir sind vielfältig. Der Tempel Gottes sind wir alle. Ja, jeder sollte ein Tempel werden. Lasst uns Menschen machen, hat Gott gesagt. Ja, und genau das wollen wir machen. Gott sagt, ich habe meine Kinder nicht aufgrund von persönlichen Qualitäten ausgewählt, sondern für das, was Gott ja, durch uns tun sollte. Und das ist Gnadenwahl. Weil, ja, Vorurteile und Verurteilungen haben keinen Platz in einer Gemeinde. Alle Arbeit, die wir in der Gemeinde verrichten, tun wir nur aus Liebe zum Herrn, nicht aus Eigensucht. Alles dir zur Ehre, soli Deo Gloria. Ja, dazu ist niemand zu jung und niemand zu alt. Ja, Gott sagt zu jedem Menschen, ich will dich haben. Ja, sei getrost, sagt die liebe Gott zu Salomo, 1. Chroniker 28, Vers 20. Sei getrost und unverzagt und richte aus. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Ja, Gott, der Herr, dein Gott wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst des Hauses Gottes vollendet hast. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen, Halleluja. Ja, der Tempel Gottes ist heilig. Ja, der Tempel Gottes besteht aus verschiedenen Stoffen, aus Gold, Edelsteine, Eisen, Lehm, ja, Holz, Ziegenfelle, Glas, Perlen, behauene Steine. Ja. Und Johannes sieht die Stadt Gottes herunterkommen, das neue Jerusalem, die Hütte Gottes, die Herrlichkeit Gottes, ja, und sieht die Städte mit hohen Mauern, und das sind alles Kristalle und Perlen. Ja, Perlen. Die Mauer wird mit Perlen gebaut, und jede Stadt, jedes Tor ist aus Perlen. Und weißt du, wie Perlen entstehen? Da dringt etwas in die Perle rein, in die Muschel rein, und plötzlich wird es umzingelt, und plötzlich entsteht eine Perle. Und das sind die Tore von Neuem Jerusalem. Ja. Und hier zählt Johannes auf, Johannes 21, Vers 11 bis 22. Lieber Heiland, du willst uns bauen zu einem Haus, zu einem Tempel, zu einer Behausung des lebendigen Gottes. Und ich danke dir, Gott, dass du dich vorgenommen hast mit jedem einzelnen Menschen, auch die, die manchmal, für die man keinen Pfennig geben würde, auch die hast du unheimlich lieb. Du bist für die Sünder gekommen, um die Sünder selig zu machen in Jesus Christus. Halleluja. Ja, wir hören das Lied, ich will dir danken, lieber Gott, und wir preisen ihn. Amen.